Ihr werdet weinen und heulen. Ihr werdet weinen und heulen. Nein, so nicht. Oder so. Ihr werdet weinen und heulen. Ja, das ist es. Ihr werdet weinen und heulen.
Ja, in Bachs Komponierstube am Leipziger Thomaskirchhof läuft auch in den Tagen vor dem Sonntag Jubilate im April 1725 alles nach Plan. Einmal mehr fließt im Wochentakt eine neue Kantate aus dem Kopf des Thomaskantors direkt über die Feder aufs Notenpapier. Einmal mehr bringt Anna Magdalena nebenan ein Kind zur Welt. Es ist bereits Bachs 10. Und einmal mehr liefert Bach in jener Kantate einen mitreißenden Soundtrack zu einem zentralen Bibelwort. Diesmal sind es die rätselhaften Abschiedsworte Jesu an seine Jünger aus dem Johannesevangelium. Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verkehren. Dennoch ist etwas anders als in den Monaten zuvor. Bach hat gerade, kurz vor der Ziellinie, seinen Plan aufgegeben, in seinem 2. Jahr als Thomaskantor allsonntäglich ein berühmtes Kirchenlied in eine Kantate zu verwandeln. Nun liegen ihm Kantatentexte von Christiane Marianne von Ziegler vor, einer früh verwitweten Dame aus der Leipziger Oberschicht, die mit ihren Dichtungen die literarische Szene verzückt und nun auch Bach verzaubert. Bis zum Trinitatisfest wird er an den Texten der Zieglerin 9 Kantaten-Edelsteine schleifen und kann dann von sich behaupten, in seinem 2. Leipziger Dienstjahr tatsächlich für jeden Sonn- und Festtag neue Kantaten, insgesamt 59 Werke, komponiert zu haben. Was für eine Bilanz! Was für eine Kreativität! Und das alles entstanden unter einem zeitlichen Druck, der sich so gar nicht mit unserem Verständnis der Genese von Meisterwerken vereinen lassen will. An diesen beeindruckenden Werkkomplex schließt sich der sogenannte 3. Leipziger Kantatenjahrgang an. Aber der ist gar kein Jahrgang im eigentlichen Sinne, weil er weder innerhalb eines Jahres erstellt wurde, noch Stücke für alle zu bespielenden Termine eines Kirchenjahres umfasst. Vielmehr handelt es sich bei dem 3. Jahrgang um eine Art Hilfskonstruktion der Bachforschung. Der Jahrgang umfasst alle 37 erhaltenen Kantaten, die der Thomaskantor zwischen dem Trinitatisfest 1725 und dem Pfingstfest 1727, also innerhalb von 2 Jahren, komponierte. Eine Hilfskonstruktion ist er aber auch, weil in manchen Fällen offen bleibt, ob die Lücken in Bachs nur unvollständig rekonstruiertem Aufführungskalender durch womöglich verloren gegangene Kantaten gerissen wurden oder aber Bach in den 2 Jahren im großen Stil begonnen hat, nicht mehr nur Bach aufzuführen, sondern auch die Werke anderer Komponisten auf die Pulte zu legen. Schon über den Beginn seines 3. Dienstjahres herrscht Unsicherheit. Für den 1. und 2. Sonntag nach Trinitatis 1725 haben wir keinerlei Anhaltspunkte, was Bach in den Kirchen aufführte. Für die Zeit zwischen 3. und 6. Sonntag nach Trinitatis liegt zwar ein gedrucktes Textheft zur Leipziger Kirchenmusik vor, jedoch finden die hier abgedruckten Dichtungen nirgendwo in Bachs Kantatenwerk ihre Entsprechungen. Hingegen kennen wir sie aus Vertonungen von Georg Philipp Telemann, Johann Mattheson und Reinhard Kaiser. Hat Bach zu diesen Terminen also Werke anderer aufgeführt? Nun, die Frage hat sich vor einigen Jahren durch ein neu aufgetauchtes Dokument beantwortet. Und zwar auf eine relativ genüssliche Weise.
Beim Hiersein des Herrn Kapellmeisters Bach aus Leipzig ist vom 30. Mai bis inklusive den 6. Juni Folgendes verzehrt worden. Zwölfmal Speisung und Branntwein, Kaffee, Tee, Zucker, Tobak und Pfeifen. Einiges an extra Bier und Logier macht 17 Taler, 8 Groschen und 8 Pfennige. Außerdem 3 Kannen Mosler Wein, den 30. Mai, 1 Taler. Nochmal 4 Kannen und 2 weitere am gleichen Tag macht 2 Taler. Den 31. Mai 6 Kannen Mosler Wein, ebenfalls 2 Taler. Den 3. Juni dann 7 Kannen, alles für den Kapellmeister Bach, macht 2 Taler und 8 Groschen und summa summarum 7 Taler und 8 Groschen. Gera den 11. Junius 1725, Nikolaus Rische, Weinmeister all hier.
Mit anderen Worten, am 3. Juni 1725, dem Tag seines 3. Dienstjubiläums, war Bach gar nicht in Leipzig, sondern prüfte 80 Kilometer südlich, gut versorgt, die neu erbaute Finke-Orgel in der Stadtkirche St. Johannes zu Gera. Und wir haben gute Gründe anzunehmen, dass Bach auch in der Folgezeit einen Paradigmenwechsel gegenüber den buchstäblich durchkomponierten ersten beiden Dienstjahren vollzieht und nun tatsächlich häufiger Werke anderer Komponisten im Gottesdienst aufführt. Oder aber sich gleich ganz von einem Kollegen vertreten lässt. Denn Bach muss 1725 noch 2 weitere Male Leipzig für einige Tage verlassen haben.
Nachdem neulich der Kapelldirektor aus Leipzig, Monsieur Bach, an Hero kommen, so ist selbiger von hiesigen Hof- und Stadtvirtuosen sehr wohl empfangen worden. Er wird wegen seiner Geschicklichkeit und Kunst in der Musik von ihnen allerseits sehr admiriert, wie er denn gestern und vorgestern in derselben Gegenwart auf dem neuen Orgelwerk in der St. Sophienkirche in Präludiis und diversen Konzerten mit unterlaufender Dusen Instrumentalmusik in allen Tonis über eine Stunde lang sich hat hören lassen.
Wir wissen zwar nicht, welche diverse Konzerte Bach mit den Virtuosen der Dresdner Hofkapelle an jenem Tag im September in der Sophienkirche aufführte. Aber es wird eine Innovation in den Kantaten seines 3. Jahrganges werden, dass er in ihnen die Orgel von der Funktion des reinen Generalbassinstrumentes befreit und zum strahlenden Soloinstrument erhebt. In manchen Arien ist sie der Duettpartner des Sängers. Und manchen Kantaten stellt Bach einen rein instrumentalen Konzertensatz voran, in dem die Orgel sich einen virtuosen Wettstreit mit dem Orchester liefert und so seine Kirchenmusik zur veritablen Festspielmatinee geraten lässt. So geschehen etwa am Sonntag Jubilate 1726, als sich ganz Leipzig zur Handelsmesse rüstet und manch angereister Dresdner Adeliger im Gottesdienst in der Thomaskirche ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben wird. Jedenfalls liefert der gewaltige Eingangskonzertsatz der aufgeführten Kantate »Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes einkehren« uns einen Begriff davon, wie es sich angehört haben muss, wenn Bach auf der Orgel mit einem ganzen Orchester wetteiferte. Ein Gastspiel des Ehepaars Bach im Dezember 1725 am Köthener Hof könnte sich ebenfalls als ein Impulsgeber für die Kreativitätsmaschinerie im Gehirn des Thomaskantors erwiesen haben. Zwar wissen wir nicht genau, was Bach bei seinem Comeback in Köthen musiziert, aber zurück in Leipzig liefert er keine 10 Tage später, am ersten Weihnachtsfeiertag, eine Kantate, in deren Eingangschor er sich den Leipzigern buchstäblich mit einem Paukenschlag als städtischer Kapellmeister präsentiert, ja, als ein musikalischer Kosmopolit, der die Thomaskirche allein mit seinen Noten in den Prunksaal von Versailles zu verwandeln vermag. Die unbändige Freude der Christenheit über die Geburt des Gottessohnes, die im Eingangschor mit Worten aus Psalm 126 ausgedrückt wird, setzt Bach mit einem musikalischen Husarenstück in Szene. Er nimmt sich seine offenbar einst in Köthen entstandene opulente Ouvertüre in D-Dur und zaubert in ihren schnellen Mittelteil einen fugierten Chorsatz, in dem die Sänger das freudige Lachen der Christen regelrecht lautmalerisch zum Ausdruck bringen. Was für ein Geniestreich, was für ein hochkomplexer Satz, was für eine Materialschlacht und was für eine Herausforderung an die Lungenkapazität der Thomaner. Doch die Stücke in Bachs drittem Kantatenjahrgang überzeugen nicht allein durch ihre Brillanz und experimentelle Vielfalt in den Eingangschören. Auch in den Arien geht Bach neue Wege und liefert in seinen musikalischen Reflexionen auf die Evangelientexte immer wieder Momente höchster Intensität. In der Herbst-Wintersaison 1726-27 geschieht dies in einer Reihe von Kantaten, die nur für einen Sänger bestimmt sind und mit besonders groß angelegten Arien aufwarten. Eines der bewegendsten Seelenporträts ist dabei die Kantate »Ich habe genug«, eine Reflexion auf die berühmte Begegnung des Propheten Simeon mit dem erst 40 Tage alten Jesuskind, wie sie im Lukas-Evangelium beschrieben wird. Die bildende Kunst hat aus Simeon, denken wir an die großartigen Porträts von Rembrandt, einen Greis gemacht, einen uralten Mann, der seinen Lebtag auf die Ankunft des Herrn gewartet hat und zugleich seinen Tod herbeisehnt. Als er auf den Stufen des Tempels im Jesuskind den Heiland erblickt, kann er mit leuchtenden Augen und einem Lobpreis auf den Lippen endlich sterben oder, wie es Luther so schön übersetzt, in Friede fahren. Wenn es irgendein Musikstück gibt, das Simeons Zufriedenheit und zugleich Licht und Schatten der ganzen Szene in einer Weise darstellt, die mit Rembrandt konkurrieren kann, so ist es Bachs Kantate »Ich habe genug«, Bach-Werke-Verzeichnis Nummer 82. Das Stück entsteht für eine Aufführung am 2. Februar 1727, also für das Gedenken an jenen 40. Tag nach Jesu Geburt am Fest Mariä Reinigung. Der Kantatentext konzentriert sich ganz auf Simeon und beschreibt die Gefühle, die die Begegnung mit dem kleinen Jesuskind bei ihm auslöst, als er es kurz auf seine Arme nehmen kann. Der Heilige Geist hatte ihm einst die Ankunft des Messias verheißen, eine Prophezeiung, die sich nun erfüllt hat und Simeon bei Lukas einen tief empfundenen Lobgesang anstimmen lässt. In der Kantatendichtung ist dieser Lobgesang freilich eher ein Abgesang. Simeons langes, sehnsuchtsvolles Warten auf die Ankunft des Herrn war nicht umsonst. Nun ist der Gottessohn auf Erden angekommen, die Welt ist erlöst, und deshalb will Simeon am besten noch heute mit Freuden von hinnen scheiden. In der ersten Arie der Kantate blickt Bach dem alten Mann wie Rembrandt direkt in die müden Augen, die nach dem Berühren des Heilands noch einmal aufblitzen. Bach grundiert diesen elektrisierenden Moment in beiden Arienteilen mit unermüdlichen, rhythmisch schwebenden Sechzehntelbewegungen der Streicher, die, je nach harmonischer Wendung, in der Szene für Licht und Schatten sorgen. Und darüber spinnen Bass und Oboe eine Melodie schier endlos fort. Eine Melodie, die zu jenen thematischen Einfällen Bachs gehört, über die sein Sohn Karl Philipp Emanuel einmal so treffend schwärmte.
Seine Melodien waren zwar sonderbar, doch immer verschieden, erfindungsreich und keinem anderen Komponisten ähnlich.
Wie sich vor kurzem überraschend herausstellte, ist der Textdichter von einem großen Teil der Kantaten des dritten Jahrganges der damals erst 24-jährige Christoph Birkmann, ein aus Nürnberg stammender Theologiestudent, der anscheinend ein glühender Verehrer von Bachs Kirchenmusik war und regelmäßig bei dessen Kantatenaufführungen mitwirkte. Von Birkmann scheinen die Texte zu fast allen Solokantaten des Jahrganges zu stammen, speziell diejenigen Stücke, in denen ein Ich-Erzähler seinen Blick auf den sonntäglichen Evangeliumstext präsentiert. Neben »Ich habe genug« sind dies die zwei Monate zuvor, im Herbst 1726 entstandenen Solokantaten »Ich armer Mensch, ich Sündenknecht« und »Ich will den Kreuzstab gerne tragen«. Insbesondere die Kreuzstabkantate, komponiert für den 19. Sonntag nach Trinitatis, ist ein Stück, das an gestalterischer Tiefe seinesgleichen sucht, weil es bis in die kleinste Note eine musikalische Durchleuchtung des Textes bietet, der von zeitloser Gültigkeit ist. Dies zeigt sich selbst im nur 21-taktigen Rezitativ, dessen Text nur vor dem Hintergrund des Evangeliumstextes aus Matthäus 9 verständlich wird. Hier heißt es:
Da trat Jesus in das Schiff und fuhr wieder herüber und kam in seine Stadt. Und siehe da, da brachten sie ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bett. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
Für Birkmann ist dies der Anlass, den beliebten Topos aufzugreifen, den Lebenslauf eines Menschen mit einer Schifffahrt gleichzusetzen. Also mit einer Lebensreise, deren beständige Begleiter Wellen voller Betrübnis, Kreuz und Not sind und in denen allein der Anker der Barmherzigkeit Gottes sicheren Halt bieten kann. Jedoch hat der Mensch seine Lebensreise auf hoher See beendet, wartet im Hafen das Himmelreich. Bach setzt Birkmanns Worte auf bewegende Weise in Szene. Das Cello untermalt den Gesang mit beständigen Wellenbewegungen, die erst zur Ruhe kommen, als der Hafen erreicht ist.
Mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Betrübnis, Kreuz und Not sind Wellen, welche mich bedecken und auf den Tod mich täglich schrecken.
Für diesen Kantatentext konnte es nur einen passenden Schlusschoral geben, nämlich die sechste Strophe aus Johann Francks Kirchenlied »Du, o schönes Weltgebäude«. Denn auch Frank vergleicht die Lebensreise mit einer Schifffahrt, nur dass bei ihm der Tod als des Schlafes Bruder die Ruder des Schiffleins lösen soll, um den Menschen auf seiner letzten Reise zum sichern Port Jesus Christus zu begleiten. Martin Luther, dessen Kernanliegen es war, den Gläubigen die Angst vor dem Tod zu nehmen, wäre vor Bachs Harmonisierung dieses Chorals ebenso in die Knie gegangen wie inzwischen Generationen von Bachianern. Denn auch hier schlägt Bach die Tore in die Zwischenwelt, zwischen Diesseits und Jenseits, weit auf und vermag es mit seinen Noten, trotz aller Traurigkeit, Trost und Hoffnung zugleich zu spenden. Für die Nachwelt ist es wieder einmal schwer zu begreifen, wie Bach es auch in seinen Jahren 3 und 4 im Thomaskantorat vermochte, immer wieder und immer wieder anders seine kirchenmusikalischen Gelegenheitskompositionen – und nichts anderes sind seine Kantaten – zu Meisterwerken von zeitloser Wirkung geraten zu lassen. Ja, offensichtlich verfügte er nicht nur über eine eiserne Selbstdisziplin, sondern auch über einen klaren Kompass. Und der ist weiterhin ganz klar Richtung seines selbsterklärten Endzwecks, also der Aufführung einer wohlregulierten Kirchenmusik, Gott zu ehren, ausgerichtet. Auf diesem Feld macht er keine Kompromisse, weder was die technischen Schwierigkeiten seiner Werke noch was den eigenen künstlerischen Anspruch betrifft. Soweit scheint also alles im Lot im Hause des Thomaskantors zu sein. Mit seinem Œuvre wächst auch die Familie und der künstlerische Ruhm ohnehin. Vielleicht wird sich Bach deshalb gelegentlich gefragt haben, ob ihm das bislang doch überwiegend wohlgesonnene Schicksal auch künftig treu sein wird. Und vielleicht hat er die Gunst des Schicksals oder vielmehr den Schutz der Engel auch einmal ganz explizit für sich herausgefordert, nämlich als er für den Michaelistag 1726 die Kantate »Es erhob sich ein Streit«, Bachwerkeverzeichnis Nummer 19, zu Papier brachte. Das Stück beginnt mit einer packenden musikalischen Schilderung des Kampfes zwischen dem Erzengel Michael und dem höllischen Drachen, den der Erzengel für sich entscheiden kann. Grund genug, in der zweiten Arie der Kantate all die Schutzengel um Beistand zu bitten, die uns auf der Gratwanderung des Lebens, aber auch auf unserer letzten Reise begleiten werden.
Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir. Führet mich auf beiden Seiten, dass mein Fuß nicht möge gleiten. Aber lernt mich auch all hier euer großes Heilig singen und dem Höchsten Dank zu singen.
Oh,
Bach entscheidet sich, den Text einem Tenor in den Mund zu legen und liefert eine Arie, die von manchem Kenner als der, Zitat, Höhepunkt Bachscher Arienkomposition und als eines der größten Wunderwerke innerhalb seines Kantatenschaffens gilt. Denn das Stück ist von unbegreiflicher Schönheit, Intensität und wirkt wegen seiner harmonischen Kühnheiten ausgesprochen entrückt. Die entrückte Stimmung entsteht freilich auch, weil sich Bach nicht mit einer Vertonung des Arientextes allein begnügt. Vielmehr muss ihn beim Sinnieren über die Deutung der Dichtung die Idee gekommen sein, dem Stück eine zusätzliche Dimension zu verleihen, und zwar mal wieder durch ein hineingewobenes Kirchenlied, vorgetragen von einer solistischen Trompete. Sie spielt parallel zum Vortrag des Arientextes zeilenweise die Choralmelodie »Herzlich lieb hab ich dich, o Herr«. Doch die Melodie verweist hier ohne Zweifel nicht auf den Beginn des Chorals, sondern auf dessen dritte Strophe, also auf jenen Text, der auch am Schluss von Bachs Johannespassion jedem Zuhörer Trost spenden und Zuversicht ausstrahlen soll.
Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen, den Leib in seinem Schlafkämmerlein gar sanft, uneingequal und Pein ruhen bis zum jüngsten Tage. Alsdenn vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich in aller Freud, o Gottes Sohn, mein Heiland und Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich.
Ja, die im Arientext vorgetragene Bitte um den Beistand der Engel wird unter Bachs Feder zu einem intensiven Flehen um den Schutz durch die Engel im Leben, im Sterben und auf dem Weg vom Diesseits ins Jenseits. Und wir, die staunenden Betrachter von Bachs Œuvre, dürfen dankbar sein, dass die Schutzengel seinerzeit Bach tatsächlich wohlgesonnen blieben und ihm in den ersten 4 Jahren seines Thomaskantorats Zeit, Nerven und Geduld schenkten, um zwischen 1723 und 1727 ganze 3 Jahrgänge unvergänglicher Kantaten und damit fast 90% seiner gesamten erhaltenen Leipziger Kirchenmusik zu schaffen. Und wir dürfen den Schutzengeln ebenfalls dankbar sein, dass Bach bei allem Arbeitseifer gegen Ende seines 3. Kantatenjahrganges auch noch die Kraft hatte, alles, was er in seinen ersten 42 Lebensjahren an raffiniertem musikalischen Handwerk erlernt und an einzigartigem Kunstverstand erworben hatte, in einem einzigen, riesenhaften Werk kulminieren zu lassen. Aber das, verehrte Zuhörer, ist eine andere große Geschichte.